Bluescreen, der Tech-Podcast.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bluescreen, eurem Lieblings-Tech-Podcast. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast für euch am Start. Ihr habt es ja vielleicht schon mal gemerkt, wir unterhalten uns ja auch gerne mal mit Solopreneuren oder Entrepreneuren. Leute, die halt einfach anders ihr Business gestaltet haben, als man das vielleicht so aus dem klassischen Sinne kennt. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz stark heute, den Viktor Fink bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, Viktor, stell dich doch einfach direkt mal selber vor und erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, wer du bist und was du machst.
Jawohl, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen, mein Lieber. Mein Name ist Viktor Fink. Ich komme aus Düsseldorf. Und in der Tat würde ich sagen, beruflich mache ich ein bisschen andere Sachen als so die meisten Menschen, mit denen ich so im Alltag spreche. Zum einen, ich habe mich direkt nach dem Abitur selbstständig gemacht, habe eine kleine Werbeagentur in Düsseldorf gegründet und dort haben wir Webseiten gemacht, ganz klassisch, aber auch fortgeschrittenere IT-Lösungen. Ich sage immer, wenn zu meinem Kunden, wenn sie möchten, dass etwas irgendwie funktionieren, wie sie sich das vorstellen, wenn sie sich das vorstellen können, können wir es bauen. Damit haben wir dann angefangen. Das lief auch ziemlich gut. Das machen wir weiterhin. Die Agentur heißt Bit7 in Düsseldorf im Hafen. Und dann irgendwann, 2020, wurde ich angeschrieben, weil eine Dienstleistung, die wir angeboten haben, war auch Copywriting, also Werbetexte schreiben. Und das waren zwei Herren, die gesagt haben, die möchten gerne eine Immobilienfirma gründen und die brauchen einfach vernünftige Werbetexte für die Exposés. Die möchten nicht so eine 0815-Geschichte haben, sondern die möchten halt wirklich gute Texte haben. Gar kein Problem. Wir haben uns in einem Café getroffen und die haben mir ein bisschen ihr Konzept vorgestellt, wie die sich das vorstellen. Die haben halt auch gesehen, dass in Deutschland gibt es ja sowieso einen Digitalisierungsstau. Aber in der Immobilienbranche, ihrer Meinung nach, es ist noch deutlich ausgeprägter als in anderen Branchen. Da arbeiten halt Immobilienmakler teilweise wie, keine Ahnung, 1974 oder so. Und das wollten die ändern. Die haben mir dann ihr Konzept vorgestellt und als die fertig waren, meinten die zu mir, was hältst du davon? Und die Sache war, in der Agentur hatten wir schon ein Konzept für den Immobilienkunden, aber wir hatten keinen Immobilienkunden. Das war mehr so eine Sache, die wir beim Lunch besprochen haben. Boah, und hätten wir einen, dann würden wir das und jenes machen. Boah, das ist voll die gute Idee und man könnte ja auch noch jenes umsetzen. Das haben wir gesagt. Und als die dann am Kaffeetisch fertig waren, habe ich denen unser Konzept vorgestellt. Boah, Jungs, guck mal, wenn wir zusammenarbeiten würden, dann wir würden das für euch machen und Drohnenvideos und so weiter und so fort. Und ich habe schon gesehen, wie denen die Augen glänzen. Und dann irgendwann haben die am Tisch gesagt, hör mal, Viktor, das, was du gesagt hast, das klingt alles richtig gut und wir wollen das. Aber wir möchten dir keinen Cash geben, wir geben dir Prozente der Firma, weil du wirst anders arbeiten, wenn du für dich selbst arbeitest, als wenn wir dich einfach bezahlen. Dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen. Und dann haben wir eingeschlagen. Und das war der Anfang dieses Immobilienweges. Daraus ist später dann die Immobilienmaklerfirma Haushirsch geworden. Wenn ihr mich im Internet sucht, ist es gut möglich, dass ihr zuerst darauf stößt. Und Haushirsch, das ist, wie gesagt, eine Immobilienfirma, die aber ganz starken Fokus auf diesen digitalen Aspekt legt. Denn wie deine Hörer bestimmt wissen, Digitalisierung bringt einfach unfassbar viele Vorteile für die Menschen und das nutzen wir einfach. Durch die Fusion von unseren Dienstleistungen aus der Agentur mit der Immobilienwelt sind wir in der Lage, die Immobilien so anzubieten wie eine moderne Werbeagentur und intern laufen unsere Prozesse so glatt ab wie bei einem IT-Consulting-Unternehmen. Und durch diese Synergie erreichen wir einfach mehr für unsere Kunden und wer mehr für seine Kunden erreicht, hat unterm Strich einfach mehr Kunden. Das ist so ein geschäftsuniversielles Prinzip, was wir mal entdeckt haben. Und so sind wir jetzt angewachsen. Wir haben hier in Düsseldorf gestartet. Mittlerweile haben wir 28 Standorte. Jetzt jüngst sind wir auch nach Mallorca expandiert, denn unter uns, das ist ja quasi auch Deutschland. Und dann haben wir auch einen Sprung nach Dubai gewagt, weil wir da eine gute Connection hatten mit einem deutschen Herrn, weil das Konzept funktioniert auch im Ausland gut. Und das war so der Weg, wie wir den in der Immobilienbranche bestritten haben. Und jetzt jüngst, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine IT-Jobbörse, JobRiver, über die wir später eventuell noch sprechen werden. Denn wir glauben, dass die Lösung für viele Probleme auf der Welt, sie liegt in der Technologie. Und wenn wir helfen, HR-technisch, die richtigen Köpfe in die richtigen Projekte zu bringen, dann profitiert am Ende jeder. Der Arbeitnehmer hat einen besseren Job, das Projekt wird beendet, aber auch die Gesellschaft als Ganzes wird dann nach vorne gebracht durch die Digitalisierung, durch den technischen Fortschritt. Das wäre so zu mir, was ich mache und ungefähr wie ich dazu gekommen bin.
Ich danke dir erstmal ganz herzlich dafür. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du da so erzählt hast gerade. Und ich habe mich ja auch im Vorfeld zu dem Interview eben mit Recherche beschäftigt. Und ich muss sagen, du adressierst Themen, die sich in erster Linie natürlich ums Matchmaking drehen, ja, weil yes. Welche Immobilie passt zu mir, welcher Arbeitgeber könnte zu mir passen und baust das Ganze halt dann digital auf. Das heißt, du hast natürlich auch sehr viele Multiplikatoren, die im Grunde genommen in Anführungszeichen salopp gesagt nur das Produkt ändern. Mal ist es die Immobilie, mal ist es der Job. Vielleicht ist es in 5 Jahren dann irgendwie der Lieferdienst oder der Fahrservice, den du vermittelst darüber. Aber das ist genau das, was eben heutige Technologie meiner Meinung nach ausmacht. Also wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und gerade so zum Thema, wie funktioniert denn heute Matchmaking im Internet, dann lohnt sich auch immer mal ein Blick technologisch zum Beispiel auf Tinder. Wenn man sich mal überlegt, dass Tinder wahrscheinlich das größte Elasticsearch-System betreibt, um eben dieses Matchmaking hinzubekommen. Leute haben gewisse Präferenzen, präsentieren sich selber und dann jemanden zu finden, der eben auf die Präferenzen passt, das macht natürlich Technologie. Da sitzt auch bei Tinder niemand, der dann sagt, naja, hier die Lieschen Müller, die könnte jetzt zum Ernst Herbert passen, sondern das ist halt Technologie und das ist das, was ich so spannend finde dabei. Und ich meine, du bist, wie alt bist du?
Ich bin 29.
29, das ist natürlich auch wieder was, die jüngere Generation, die jetzt halt auch einfach nachfolgt, die dann auch solche Stories zu erzählen hat, wie du jetzt in deinem Fall, die geht halt mit Technologie natürlich ganz anders um, als ich mit meinen heute 45 Jahren. Mhm. Aber ich stelle mir auch häufig die Frage jetzt gerade, wenn du sagst, so im Immobilienbereich und du guckst dir mal Fotos von Maklern an, das sind ganz häufig diese schlechten Handyfotos, dann hat sich nicht mal jemand die Mühe gemacht, irgendwie das Bild mal zu drehen, weil es halt ein Hochkantfoto gewesen ist und du siehst auch nicht richtig was. Dann kam irgendwann mal jemand auf die Idee, 360-Grad-Bilder anzubieten oder digitale Begehungen und das macht so vieles einfach so viel einfacher für mich auch als derjenige, der gerade eine Immobilie sucht, weil ich halt einfach vielleicht in der Wohnung navigieren kann, so Google Street View mäßig einfach mich durch das Objekt bewegen kann und mir einfach ein besseres Bild davon verschaffen kann, ohne jetzt dahin zu fahren. Ja, ich habe vor einigen Jahren mittlerweile mich mal in Österreich umgeguckt nach Wohnungen, gerade in der Region Linz. Und da war es zum Beispiel auch schon ganz häufig so, dass du halt, weil diese Fotos und diese guten Aufnahmen existiert haben, du wesentlich bessere Punktlandungen machen kannst und dann halt nicht 3 Stunden einfach fährst, um dann festzustellen, ah ja, nee, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, gerade dieser doch sehr klassische Markt Immobilienvermittlung, der kann durchaus sehr davon profitieren, weil eben da noch vieles so läuft wie gefühlt vor 50 Jahren. Ich glaube, da wirst du wahrscheinlich mitgehen bei der Meinung.
Absolut, absolut. Und die Sache mit der Digitalisierung, auch was du gerade angesprochen hast mit den 360-Grad-Rundgängen, was bei uns natürlich auch Standard ist. Es ist nicht nur so, dass es für dich als jemand, der sucht, angenehmer ist. Es ist für unsere Makler auch wesentlich angenehmer. Denn richtig gute Immobilienfotos zu schießen, das musst du können. Wir merken das auch, wenn wir Fotografen engagieren, wenn sich der Eigentümer das unbedingt wünscht. Nicht jeder Fotograf kann das auch. Und wenn du das Maklern auch noch beibringen musst, das ist natürlich ein Skillset, der erlernt werden möchte. Bei den 360-Grad-Rundgängen ist das nicht der Fall. Du stellst die Kamera hin, du drückst auf ein Knöpfchen, du verlässt den Raum und die Kamera macht alles für dich. Was dir als Makler mehr Zeit gibt, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, eben auf die Vermittlung der Immobilien, auf den Verkauf. Das heißt, das ist wieder eine Win-Win-Situation. Für den Makler ist es einfacher und das Endergebnis für den Eigentümer ist auch besser. Und das ist, was ich so gut finde an der Technologie. Vieles im Leben ist ja ein Kompromiss. Du machst das, dafür hast du das nicht. Und Technologie kann einfach beides auf einmal.
Ja, absolut. Man merkt auch so langsam, dass einfach verschiedene Branchen sich umkrempeln und einfach dadurch ein Standard entsteht, bei dem ich als Konsument dann auch vielleicht eher mitspiele als bei der klassischen Lösung. Ja, ich hatte jetzt letztens auch die Situation, dass ich ein Wohnmobil mieten wollte und da war es genau auch so, gehst du jetzt zu dem Anbieter, der halt einfach nur 3 Fotos von seinem Wohnmobil hat, wo ich mir eigentlich nicht viel drunter vorstellen kann, oder gehe ich zu dem Anbieter, der dann sogar digitale Checklisten mir anbieten kann, der auch den virtuellen Rundgang im Wohnmobil hat, ums Wohnmobil herum, wo ich sofort auch weiß, wie läuft der ganze Prozess. Es gibt eine App, das ist da alles drin. Und ich als jemand, der halt doch sehr digital einfach auch berufsbedingt ist, steige da eher ein, wenn das dann auch vom Handling her gut gemacht ist, als diese klassischen Prozesse. Dann musst du telefonieren, dann musst du irgendwo hinfahren. Das will ich ja eigentlich alles gar nicht, weil auch ich habe nicht die Zeit oder ich möchte mir für das Thema vielleicht nicht die Zeit nehmen. Aber ich muss es halt dann tun, weil einfach der klassische Prozess so ist, wie er ist. Und ich glaube schon, dass das definitiv ein Thema ist, was zukunftsweisend ist. Und man merkt auch, Firmen, die halt gerade jüngere Inhaber haben oder Geschäftsführer haben, dass da eben der Trend hingeht. Und ich denke, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, das ist so ein bisschen auch wie mit dem Thema, dem absoluten Trendthema künstliche Intelligenz. Wenn du da nicht heute einsteigst und dich mit dem Thema beschäftigst, wirst du irgendwann einfach feststellen, dass du einfach den Anschluss zu deinen Kunden verlierst.
Definitiv, ja. Also man merkt es ja auch in Gesprächen mit Leuten, KI ist wirklich in aller Munde, das ist die Sache.
Absolut, ja. Ja, du hast gerade so schon den Werdegang erzählt mit Bit7 und Haushirsch und JobRiver. Du hast aber auch, habe ich gesehen, jetzt einen Podcast begonnen. Und Der Podcast nennt sich Silicon Stories. Worum geht's denn da in dem Podcast?
Silicon Stories, das geht ein bisschen auf die Prämisse zurück, die wir schon angeschnitten haben. Das ist mein Glaube, dass wenn es jemals eine Utopie auf der Erde geben sollte, ist der Weg gepflastert von neuen Technologien. Ich nehme immer sehr gerne das Beispiel vom Hunger auf der Welt. Ich bin mir selbstverständlich bewusst, dass es Hunger auf der Welt gibt. Allerdings, wenn wir uns zum Beispiel die Zahlen von der Weltbank angucken, heute prozentuell hungern weniger Menschen als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und das haben wir nicht geschafft, weil wir uns irgendwie politisch anders organisiert haben oder so. Das eventuell marginal auch. Aber der größte Unterschied ist, dass wir modernen Dünger haben. Der Fortschritt in der Technologie hat dafür gesorgt, dass weniger Menschen hungrig ins Bett müssen. Und das ist eine Sache, für die ich tatsächlich brenne, dieser Fortschritt. Und mit unserem Podcast möchten wir das Leuten, die sich eventuell nicht so sehr dafür interessieren, fürs Ingenieurswesen, für Wissenschaft, für IT-Technologie, denen möchten wir das näher bringen. Und auf der anderen Seite auch Leute, die schon sich dafür interessieren, das mehr auf ihren Radar bringen. Denn wenn du ein normaler Informatiker bist oder ein Ingenieur, dann konsumierst du ja auch Content. Und viel dieser Content, der bringt der Welt nichts. Das ist irgendjemand, der tanzt oder so. Und wenn wir einen kleinen Beitrag dazu beitragen können, dass wir das Gehirn dieses Menschen wieder mit mehr technischen Sachen füttern, natürlich auf eine unterhaltsame Art und Weise, dann ist das mein Beitrag, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Das ist ein super Ansatz und bringt mich tatsächlich auch direkt zur nächsten Frage, weil du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du glaubst daran, du brennst dafür, dass das so ist. Das ist, glaube ich, ein Generationsthema, weil, wie wir gerade gehört haben, zwischen uns beiden liegt ein gewisser Abstand vom Alter her. Aber das Mindset empfinde ich einfach in den letzten Jahren, gerade wo die jüngeren Unternehmer nachrücken in die Firmen, das ist ein Mindset, das gab es früher nicht. Und deswegen wäre jetzt eigentlich so die nächste Frage so, wenn man deinen Werdegang, den du selber erlebt hast, mal mit den klassischen Wegen vergleicht, so zum Beispiel mit meinem Weg. Ja, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht, dann habe ich festgestellt, mir gefällt der Beruf irgendwie nicht so gut mehr. Also machst du nochmal eine Ausbildung, gehst wieder 3 Jahre irgendwo hin und arbeitest dich halt dann langsam hoch. Jetzt muss ich sagen, ich mit 29 war halt nicht Geschäftsführer von irgendeiner Firma, sondern ich war halt einfach nur irgendjemand, der halt irgendeinen Job gemacht hat. Klar, ich war zu der Zeit auch schon in einer Verantwortlichkeit und Position, aber es ist halt was anderes als das, was du gerade beschrieben hast. Wie würdest du denn sagen, wenn man mal den klassischen Weg mit deinem persönlichen Weg vergleicht, diese Startup-Mentalität, ist das was für jeden oder bist du der Meinung, dass man da auch entsprechend vielleicht durch das Elternhaus oder durch andere Einflussfaktoren erstmal in diese Richtung gebracht werden müsste?
Das ist eine sehr gute Frage. Und zunächst, du hast es ja auch ein bisschen auf so meine Generation bezogen. Ich kann natürlich nicht für meine ganze Generation sprechen. Ich werde für mich sprechen und ein bisschen, was ich in meinem Umfeld sehe. Die Startup-Mentalität, ob das was für jeden ist? Ich würde die Frage so beantworten. Du, lieber Hörer, für dich persönlich, wenn du über deine Karriere nachdenkst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir das Thema Sicherheit im Beruf? Wenn du jetzt geantwortet hast und meiner Meinung nach, wenn die Antwort 5 oder höher ist, ist die Startup-Geschichte wahrscheinlich nichts für dich. Wahrscheinlich. Jeder Mensch ist anders. Bei mir persönlich, ich bin ein sehr risikofreudiger Mensch. Ich würde sagen, bei mir auf einer Skala von 1 bis 10 ist er so eine 1. Es ist keine 0, es ist eine 1. Und das sorgt dafür, dass ich keine Angst habe, quasi diesen Schritt zu gehen. Und das hat natürlich auch zu Monaten geführt. Leute, die selbstständig sind, die Personal haben, die werden die Situation können. Es gab Monate in meiner Karriere, wo ich am 17. auf das Firmenkonto geguckt habe. Und ich habe geschwitzt, weil ich nicht wusste, wie ich Gehälter zahle. Dass ich mein Gehalt nicht auszahle, okay, ich kann irgendwie leben, ich krieg die Miete zusammengekratzt, ich kann Haferflocken essen, aber wie bezahle ich meine Leute? Und wenn man nicht den Magen dafür hat, dann sollte man sich nicht auf diesen Weg begeben. Das ist die Frage, ob Startup-Mentalität was für jeden ist. Und bezüglich dieser Geschichte mit der Generation, ich habe das Gefühl, dass auch an der Stelle Social Media ein leicht verzerrtes Bild abgibt. Denn wenn ich so an meine Generation in Anführungsstrichen denke, wie sie im Internet dargestellt habe, ist irgendwie jeder ein Entrepreneur und hat Autos, dies, das, macht Instagram. Das ist, was ich im Internet sehe. Was ich in meinem persönlichen Leben sehe, ist, dass Leute ganz normal sich ausbilden lassen, sie machen ein Studium, sie gehen den normalen Berufsweg. Ich glaube, da verzerrt Social Media ein bisschen die Perspektive. Es wird wahrscheinlich mehr Entrepreneure geben als früher. Allerdings, der Unterschied ist jetzt nicht so eklatant. Das wäre meine Antwort.
Ja, danke dafür. Und danke auch, dass du das auch nochmal aus deiner Brille so siehst und auch so bewertest, dass eben Social Media da eine Menge kaputt macht. Also ich habe das hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt und ich kann es immer nur wiederholen. Wir haben ganz häufig Auszubildende oder auch Praktikanten. Und wenn du die fragst, was willst du denn später mal machen? Ist das ein Job für dich, den du dir vorstellen kannst? Dann kommt, naja, eigentlich wäre ich lieber Pro-Gamer oder YouTuber. Und da rollen sich mir alle Fußnägel und Haare gleichzeitig auf, wenn ich das höre, weil das ist genau dieses Bild, was du gerade beschrieben hast. Wenn man mal guckt, große Stars wie Montana Black und Co., natürlich haben die es geschafft, für sich, mit ihrem eigenen persönlichen Weg, aber auch das ist jetzt nicht so, dass du, nur weil du jetzt vielleicht gut in Call of Duty bist, auf einmal dann derjenige wirst, der da auch was reißt. Also natürlich kann man es probieren, wenn man das als Hobby betreibt und vielleicht guten Content macht. Das ist ja heute so einfach. Kauf dir ein Mikro, kauf dir eine vernünftige Kamera, leuchte das Zimmer vielleicht noch aus, in dem du bist und dann stream halt mal. Geh auf Twitch, mach einen YouTube-Kanal, was auch immer. Probier es aus. Wenn dann irgendein Sponsor sagt, hey, das gefällt mir, was du da machst und du hast vielleicht auch schon irgendwie dir eine Userbase erarbeitet, deswegen kommst du mal auf die Idee zu fragen bei jemanden. Okay, super Sache. Glückwunsch, wenn das funktioniert, aber bau nicht dein Leben darauf auf, weil das ist so schnell, wie es kommt, so schnell ist es halt auch wieder weg. Und ich kenne Stories. Ich weiß nicht, ob es bei dir da auch solche Sachen gibt, aber in Berlin und auch in Köln gibt's halt so Influencerhäuser. Und das ist halt komplett irre, weil da leben halt Leute, die halt den ganzen Tag bloß irgendwie Online-Content fabrizieren und produzieren. Und da ist manchmal steht dann ein Ferrari vorm Haus und das nächste Mal wird das Haus halt von einem Insolvenzverwalter wieder geräumt, weil wieder irgendwer halt nicht seinen Kosten dann auch nachkommen konnte. Weil nur weil du jetzt von irgendeinem Sponsor halt mal eine Million bekommen hast, du musst das Zeug ja auch finanzieren. Du musst dein Haus, was du dir kaufst, musst du auch irgendwann mal vielleicht bezahlen. Du musst auch Steuern bezahlen. Also die ganz normalen, klassischen Probleme, die auch der Arbeiter am Band oder der Mann auf dem Müll-LKW hat, die haben ja auch die Leute, die heute durch digitales Geld irgendwie zu Geld gekommen sind. Ja, also das Finanzamt ist ja mittlerweile auch auf dem Trip. Die wissen ja, wie das ganze Business funktioniert. Mhm. Also du musst dich da natürlich auch drum kümmern und spätestens da holt dich dann halt die Realität wahrscheinlich ein, dass halt auch die YouTuber und TikToker und Twitcher am Ende des Tages auch eine Steuererklärung machen müssen. Und da spätestens merkst du halt dann, wie nachhaltig und wie resilient und kugelsicher eigentlich das Ganze da ist, was du getan hast. Und Spoiler, meistens ist es das halt nicht. Nebenbei macht's dich auch kaputt. Weil wenn du 6-mal am Tag streamst oder wenn du wirklich sagst, dein Ding ist, von 14 Uhr bis 0 Uhr irgendwann durchzustreamen, dann musst du auch liefern. Täglich. Das ist Arbeit. Ja,
ja, bin ich vollkommen bei dir. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, von meiner Perspektive, lieber Hörer, wenn du mit dem Gedanken spielst, so lass meine Limiting Beliefs nicht deine Limiting Beliefs werden. So, wenn du das eine Sache ist, die du aus dem System kriegen musst, für 2 Jahre, wenn du das machen musst, dann mach das. Eventuell, wenn du Rentner bist, dann später wirst du es bereut haben, es nicht zu machen. Deswegen aus meiner Perspektive, ich bin auch bei dir, Alex, langfristig, finanziell und so ist das vielleicht nicht die beste Sache. Aber wenn du das brennende Bedürfnis hast, dann mach das vielleicht 2 Jahre. Du wirst es vielleicht bereuen, es nicht getan zu haben.
Ja gut, bereuen sollte man nichts, wie gesagt, wenn es ein Hobby ist und man vielleicht noch eine solide Ausbildung gemacht hat. Mhm. Aber ich habe letztens ein sehr cooles Interview gehört, wo es um einen sehr jungen Menschen gegangen ist, der sich in die Modeindustrie verirrt hat durch drei Umwege. Eigentlich hat er Banner für YouTube-Kanäle designt und mittlerweile hat er ein extrem gut laufendes Modelabel. Der hat halt mit 13 angefangen, mit 14 irgendwie Kanaldesigns anzubieten und mittlerweile ist er halt einfach the man halt. Also der hat halt richtig, richtig krasse Kollektionen und wenn das so funktioniert, finde ich toll, finde ich auch spannend. Freut mich auch für jeden, bei dem es so geklappt hat, aber es gibt halt keine Garantie. Und die Wahrscheinlichkeit, sich seine Haferflocken kaufen zu können, ist halt mit einer vernünftigen Ausbildung wahrscheinlich größer. Und selbst du hast ja auch eine vernünftige Ausbildung gemacht, ne? Also du hast es ja gerade schon gesagt, du hast ja studiert tatsächlich. Warte, ich guck gerade in meinen, du wolltest mal Schauspieler werden, habe ich übrigens gesehen.
Korrekt. Ja, ich habe das Studium allerdings nie beendet.
Ah, okay.
Du meinst Geschichte und Philo.
Genau, Geschichte und Philosophie, genau, an der HHU in Düsseldorf.
Yes, ich habe das Studium allerdings nicht beendet. Das ist allerdings eine Sache, die relativ unsicher ist. Ich habe das quasi nie gelernt. Das Einzige, was ich wusste, warum ich einen guten Shot habe, erfolgreich zu werden, ist, weil ich wusste, dass ich ein Malocher bin. Mhm. Ich habe auf der Kirmes gearbeitet für meine Eltern und da lernt man sich kennen, ob du es wirklich halt kannst oder nicht. Weil wir hatten auch Leute, die uns ausgeholfen haben, die nach einem Tag war das nichts für sie, weil auf der Kirmes arbeiten ist wirklich arbeiten. Ich konnte aber hintereinander 14-Stunden-Schichten schieben. Und als ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, wusste ich über mich, hey Victor, selbst wenn du es nicht weißt, irgendeine Sache, du wirst aber arbeiten können. Das ist eine Sache, die du über dich weißt. Du kannst malochen. Und das war eine Sache, die mir Zuversicht gegeben hat und mich auch dazu bewegt hat, den Schritt eben in die Selbstständigkeit zu wagen.
Das ist halt was, das muss man auch lernen. Und du hast es jetzt bei deinen Eltern gesehen, diese Kirmesarbeit, die macht sich auch nicht von alleine. Du musst halt was tun. Und das ist halt auch wieder was, da kommen wir wieder zu dem Eingangspunkt der Frage. Es ist halt auch ein Thema, das Mindset wird natürlich durch dein Umfeld beeinflusst. Leute, die das von zu Hause sehen und vorgelebt bekommen, werden wahrscheinlich eher auf den Zug später auch mal aufspringen als Leute, die halt irgendwo in Berlin-Marzahn im Plattenbau groß geworden sind, wo die komplette Familie halt von Sozialhilfe lebt.
Fair enough, ja.
Na, also wenn du das mal so nach Milieustudien auch einfach dir anguckst, auch da sieht man halt einfach, was passiert mit Leuten, die zum Beispiel im Mittelstand aufwachsen oder Leute, die halt mit einem goldenen Löffel im Mund geboren werden. Wie gut ist auch das, was nachher dann an dem Punkt passiert? Und auch da, ich habe schon Firmen erlebt, bei denen der Geschäftsführer wirklich bis zur Schulter jeden Abend dreckig gewesen ist und dann aus der Werkstatt gekommen ist, dann war das ein tolles Business. Und das hat für ihn funktioniert, bis er dann halt an die Kinder übergeben hat, die halt nie buckeln mussten. Und die Kinder machen es dann kaputt unter Umständen. Das ist halt auch was passieren kann. Also die Prägung, die du zu Hause mitbekommst, glaube ich, entscheidet schon viel darüber, wie du dich später selber entwickeln wirst.
Also vor allem je älter ich werde, desto mehr sehe ich Einflüsse von früher, die heute Früchte tragen, wenn du weißt, wie ich meine.
Ja.
Weil meine Eltern das und das gemacht haben, als ich 6 war. Ach, deswegen wahrscheinlich mache ich jetzt X oder Y. An der Stelle würde ich nur vielleicht noch einhaken wollen, um das Bild ein bisschen zu vervollständigen. Ich persönlich, ich bin auch im Plattenbau groß geworden, in Ratingen-West 40880. Also für deutsche Verhältnisse ging es uns halt nicht gut. Ich möchte mich auf keinen Fall beschweren, weil historisch betrachtet ist unser Leben natürlich unfassbar gut gewesen. Wir haben einen Kühlschrank, wir hatten fließendes Wasser. Also das, was man ja so als Mensch im 21. Jahrhundert bekommt, ist ja unfassbar. Aber so, wenn wir von Milieu sprechen, waren wir schon das untere Milieu. Eine Sache, die mich persönlich, mein Mindset extrem beeinflusst hat, war, ich hatte nicht wirklich Vorbilder, so als ich groß geworden bin, was ich machen möchte. Und die Vorbilder, die ich dann gefunden habe, habe ich in Literatur gefunden. Und zwar in sogenannten, also in den Self-Help-Büchern. Der erste Mensch zum Beispiel, zu dem ich ernsthaft aufgesehen habe, viele werden ihn kennen, ist Tim Ferriss zum Beispiel, der das berühmte Buch Die 4-Stunden-Woche geschrieben hat. Quasi, das Leben kann auch anders sein. Diese Leute, die leben ein komplett anderes Leben. Und dann bin ich in diese ganze Self-Help-Schiene gegangen. Und das hat mir gezeigt, es geht. Und ich habe denen vertraut. Wenn Tim Ferriss schreibt, du kannst alles machen, du musst nur dafür arbeiten. Und ich habe dem geglaubt, ich habe mir das angeeignet und dann habe ich das umgesetzt. Ich glaube, man kann sich diese Einflüsse schon zu einem Großteil selbst aussuchen. und sein Mindset dann diesbezüglich schärfen.
Wenn man das möchte, finde ich definitiv cool, dass du das jetzt ergänzt hast, finde ich super, weil auch das natürlich sonst unter Umständen den Kreis nicht geschlossen hätte, weil sonst hätte ich ja im Prinzip jetzt den Stempel, wenn Plattenbau, dann wird da nichts damit zugemacht. Vielen Dank dafür, dass du das so ergänzt hast, da gebe ich dir komplett recht. Natürlich, wenn man mag und wenn man Interesse daran hat, dann kann man natürlich auch in dieser Situation, wie du ja eindrucksvoll vorgelebt hast, auch da wirklich ein erfolgreiches Business oder mehrere sogar draus aufbauen. Finde ich eine gute und wichtige Information, definitiv. Ja, mal gefragt so in Richtung Zukunft, wo geht denn die Reise noch hin bei dir? Was hast du noch vor? Weil du bist ja noch sehr jung. Was hast du noch für Ziele? Weil du bist schon eigentlich weiter als viele, die im Rentenalter sind, weil Geschäftsführer mehrerer Firmen, da könnte man ja jetzt eigentlich sagen, das passt so, das lassen wir jetzt die nächsten 36 Jahre noch laufen oder mal gucken, wann bei dir, wenn du mal so weit bist, das Renteneintrittsalter ist, wenn es überhaupt noch eins gibt. Aber hast du noch Ziele?
Ja, es gibt viele Sachen, die ich noch umsetzen möchte. Ich möchte sehen, wie sie sich quasi vor meinen Augen materialisieren. Ich will den Weg einfach weitergehen mit Haustisch, mit Jobriver. Ich möchte mehr in Richtung Content machen. Was ich mir zum Beispiel cool vorstellen könnte, ist, es gibt ja diese ganzen Reality-TV-Shows und so weiter und so fort, wenn man sowas Ähnliches macht, aber man nennt es zum Beispiel The Programmer. Und da geht es, wir nehmen zum Beispiel 10 Leute, die vorher nichts mit Programmieren zu tun haben. Wir kooperieren mit einem Coding-Bootcamp. Und so wie man das von Germany's Next Topmodel kann, wo man halt hübsche Mädels nimmt, die dann zu einem Topmodel werden, wo man Leute nimmt, die vorher wenig Technisches zu tun gehabt haben, wo wir die dann zu einem Programmer nehmen. Und das wäre mega cool, wenn wir hätten als Prize so eine Superstelle von, keine Ahnung, Amazon oder Google, so eine Codingstelle. Und alle diese 10 Leute, die konkurrieren für diesen einen Job. Und dann am Ende im Staffelfinale kriegt dann der Benjamin oder die Claudia, die kriegen dann den Job. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich noch umsetzen möchte. Und von diesen Ideen habe ich noch ein paar. Ich möchte sehen, wie sie sich in der echten Welt materialisiert haben. Dass, wenn du mich nach einem Ziel fragst, da sind so ein paar Sachen, die ich gerne umsetzen möchte.
Ja, lass dir das gleich copyrighten, weil die Idee spätestens jetzt ist kein Geheimnis mehr. Und ich würde es mir angucken. Ich finde es gut.
Fair enough, fair enough.
Ja, coole Idee. Passt auf jeden Fall auch thematisch und ist auch ein Zeichen der Zeit, definitiv, weil ich weiß nicht, wie oft man sich dann noch Germany's Next Topmodel angucken will. Aber so im Nicht-TV-Format ist ja eine weitere Ausprägung von dem, was du gerade so beschrieben hast mit deiner Idee, natürlich Deutschlands bester Hacker. Das wäre auch so etwas, wobei das ja ein Wettbewerb ist, der von BSI und Co. gestützt wird. Aber natürlich, klar, vielleicht wird ja dann dein nicht der Coder, sondern der Hacker, dann Teilnehmer bei Deutschlands bester Hacker. Also ich finde sowas cool, wenn aus solchen Formaten dann auch ein Realitätsbezug entsteht. Und ja, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei der Umsetzung und sag Bescheid, wenn das ins Fernsehen kommt, weil das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Jawohl.
Ja, wenn wir schon bei Zukunftsperspektiven sind, wir hatten es ja gerade vorhin schon mal von der KI. Inwieweit hat denn KI auf dein aktuelles Business heute schon einen Einfluss und was glaubst du, wie wird sich das Ganze noch entwickeln? Der ganze Bereich künstliche Intelligenz, es ist ja ein doch sehr heißes Thema, wenn man sich mal anguckt und mal vergleicht mit anderen Technologien, wie lange etwas gebraucht hat, bis es die magische 100 Millionen User-Grenze erreicht hat. Ja, das Internet hat 12 Jahre dafür gebraucht, ChatGPT hat 3 Monate dafür gebraucht. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll, wenn man die 2 Zahlen mal nebeneinander stellt. Aber was tut ihr heute schon mit KI und wo glaubst du, wird da noch die Reise für euch oder auch im Allgemeinen hingehen?
Die Frage möchte ich mal auf 3 Ebenen beantworten, falls genehm. Einmal meine persönliche, einmal die geschäftliche und einmal die gesellschaftliche.
Ja, sehr gerne.
Ich meine persönliche, ich benutze KI sehr intensiv, allerdings nicht so fachlich, wie man es machen könnte. Dazu komme ich im zweiten Teil. Wie ich es benutze, ich lasse mir Texte zusammenfassen, ich lasse mir E-Mails schreiben. Eine Option, die ich absolut überbenutze, ist die Diktierfunktion vom Mac mit in ChatGPT rein. So, ich klicke 2-mal drauf, schreibe mir eine E-Mail in einem freundlichen Ton, dass mir das um 15 Uhr nicht passt, sag mal freundlich, ob das um 16 Uhr geht. Und der schreibt mir das. Und ich benutze das so oft und so viel. Also wenn ich sage zum Beispiel, wenn ich am Computer sind, meine Freundin ist da und ich sage, boah, ich liebe meinen besten Freund, die weiß schon, über wen ich rede. Ich rede über ChatGPT, weil ich das einfach so viel benutze.
Ich bin da genauso. Ich bin mittlerweile ganz genauso.
Und Alex, kennst du das, wenn du dann mit Leuten redest, die zum Beispiel einen Bürojob haben und die benutzen ChatGPT nicht, die kennen das nur, die haben davon mal gehört und ich, wie kannst du noch so, also es ist so viel einfacher damit zu arbeiten, wie kannst du das nicht benutzen? Das ist so, als ob du deine Tastatur nicht benutzt am Computer, alles nur mit Maus machst. So, es ist fast unvorstellbar. Das ist, wie ich das privat nutze. Das hat einen unfassbar großen Unterschied für mich gemacht. Auch in meinem persönlichen Leben. Zum Beispiel, ich bin sehr geschichtsinteressiert und letztens, ich habe bei mir aufgeräumt, ich habe mir diese ChatGPT-Funktion, wo man einfach mit ihr reden kann, gemacht. Und ich habe sie angefangen auszufragen. Und zwar so spezifische Sachen, das zu googeln wäre unfassbar mühselig. Ich habe zum Beispiel die gefragt, wie haben die Generäle vom Alexander dem Großen es wahrgenommen, dass Alexander dem Großen bei seinem Einfall in Indien indische Gebräuche aufgenommen hat, im Verhältnis dazu, wie sie das wahrgenommen haben, wie er persische Eigenschaften sich angeeignet hat. Das ist so eine spezifische Frage, das zu googeln. Es wird ja ewig dauern, ne? Also und dann lesen und dann vergleichen. Aber dann, die erzählt mir das einfach ins Ohr. Mega. Dann auf einer Business-Ebene, wie wir das benutzen. Ein Beispiel zum Beispiel, was wir machen. Wir kriegen ja auch Post. Die Post wird eingescannt und landet dann gescannt bei uns. Was unsere IT jetzt zum Beispiel gemacht hat, ist, wenn das Dokument reinkommt, wird es gescannt. ChatGPT liest diesen Text und dann entscheidet ChatGPT, in welchen Ordner das reinkommt. Was natürlich dafür sorgt, dass wir Werbung sofort ausschließen können und auch diverse andere Sachen einfach viel schneller in einen Ordner tun können. Das wäre so ein Beispiel, wie wir das benutzen. Wir nutzen das sehr viel tatsächlich zu Automatisierungen. Und auf der gesellschaftlichen Ebene hätte ich eine kleine Anekdote. Ich habe mir diese Anekdote nicht ausgedacht, ich habe sie mal gehört. Wenn einer deiner Zuhörer die kennt und in die Kommentare schreiben könnte, wer der ursprüngliche Autor dafür ist, wäre ich der Person sehr verbunden. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Wenn wir uns vorstellen, zwei Pferde sprechen miteinander im Jahre 1904 zum Beispiel. Und das eine Pferd sagt zum anderen Pferd, boah, diese neue Erfindung, diese Autos, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Glaubst du, das wird uns mal ersetzen? Und dann sagt das andere Pferd, nee, bist du verrückt? Guck mal, der Mensch braucht uns zu so vielen Dingen. Der Mensch hat uns schon immer gebraucht, seit Anfang an. Als ob uns jetzt diese neue Erfindung ersetzen wird. Wenn sich die gleichen Pferde oder ihre Enkel, wie auch immer, 2004 dann nochmal unterhalten würden, dann sähe die Welt komplett anders aus. Pferde sind jetzt so eine Freizeitgeschichte oder sie fahren Touristen in der Kutsche durch London, aber wirklich fürs Arbeiten brauchen wir die kaum noch. Und meiner persönlichen Meinung nach ist das auch das, was den Menschen bevorsteht. Ich unterschreibe nicht die Theorie, dass KIs viele Jobs auch machen wird. Ich glaube, es wird ein massiver Verlust sein in der Arbeitswelt und wir als Gesellschaft, als globale Gesellschaft müssen uns dann überlegen, was machen wir dann? Es gibt gute Sachen, die wir machen können, zum Beispiel wie ein universelles Grundeinkommen, die wir dann umsetzen können, weil es wird keine Jobs geben. Wenn mir die Person dann sagt, ja, aber die dann gegen das universelle Grundeinkommen argumentiert mit Argument A, Argument B, Argument C, dann sage ich ihr, okay, aber es gibt keinen Job mehr, den die Person machen kann. Es gibt nichts mehr. Du kannst vielleicht noch Entertainer werden, weil Menschen es genießen werden, von anderen Menschen unterhalten zu werden. Aber alles andere, alle anderen kognitiven Sachen und natürlich auch körperlichen Sachen durch Roboter sind erledigt. Was willst du noch machen? Und ich glaube, das ist eine riesige Transformation, die auf uns zukommt, von der sich die Menschen noch nicht bewusst sind, dass sie auf uns zukommt. Wir Menschen, wir tendieren dazu, zu glauben, dass, wie wir jetzt momentan leben, auch was wir angesprochen haben mit Kühlschränken, mit Wasser aus dem Wasserhahn, dass das das Normale ist. Aber Leute, das ist kein Normalzustand für die Menschheit. Das ist crazy, was wir gerade haben. Und nochmal so ein crazy Sprung wird auf uns zukommen mit KI. Das ist das, was ich glaube.
Ja, danke dafür. Zum einen, du hast gerade gesagt, dich zu unterhalten mit ChatGPT. Ich mache das tatsächlich auf längeren Autofahrten, zum Beispiel mit dem 4O-Modell, dass du einfach, wenn du allein im Auto bist, einfach Unterhaltung hast. Ja, das, ich hoffe, dass Apple es schafft, das in seine Produkte dann so zu integrieren mit dem nächsten iOS-Update, dass das wirklich auch in Deutschland benutzbar wird, weil Siri ist im Vergleich dazu halt einfach furchtbar. Definitiv bietet es aber halt auch eine Menge Möglichkeiten, aber auch das, was du gerade sagst, dass da Jobs wegfallen. Ein Job zum Beispiel, der da schon meiner Meinung nach länger weggefallen ist, ist halt einfach der typische Reisebürokaufmann. Ich brauche den nicht. Ja, selbst Tourenplanung. Ich hatte für besagtes Wohnmobil die Problematik, so quasi die Situation des Handlungsreisenden. Wie fahre ich am besten, um all diese Punkte in einem Zeitraum zu erledigen? ohne dabei vielleicht Kilometergrenzen zu überschreiten. Dann setzt du dich hin, nimmst du Google Maps, machst irgendwie einen Kreis und sagst, okay, diese Strecke schaffe ich in 2 Stunden ungefähr. Dann weiß ich aber noch nicht, wo kann ich dann richtig gut stehen? Wo gibt es einen Wohnmobilstellplatz mit Fähr- und Entsorgung, mit Strom? Und ich habe dann halt auch gesagt, okay, ich möchte auch Pausen machen. Wie ist das dann? Wann haben die Dinger offen? Dann nach einer Stunde rumfummeln, irgendwann sagt mein Junior, frag doch ChatGPT, sag ich. Stimmt eigentlich, gute Idee. Und ich muss sagen, das hat mir eine fantastische Tourenplanung ausgespuckt, wirklich mit allen Voraussetzungen. Klar, man sollte prüfen, ob es die Campingplätze wirklich gibt und nicht irgendein erfundener Campingplatz dann auf einmal da ist, wo eigentlich eine Schrebergartensiedlung ist in der Realität. Aber das ist halt genau das Thema. Ja, du sparst dir wahnsinnig viel Zeit, du brauchst keine externen Ressourcen, es ist ja alles da. Das System hilft dir einfach so wahnsinnig weiter. Ich glaube, insofern wird es zwar Jobs obsolet machen, aber es bietet halt auch einfach neue Möglichkeiten für neue Jobs. Ja, weil dieses Thema, was du gerade sagst, wir werden dann keine Arbeit mehr haben. Zumindest nicht die Arbeit, die wir bis dahin hatten. Also so in deinem Pferdebeispiel, der Kutscher, den brauche ich halt nicht mehr. Dann muss der Kutscher halt vielleicht einen Führerschein machen und fährt dann Taxi. Okay, tut er dann auch nicht mehr, weil dann kommt autonomes Fahren. Spätestens da hat er halt ein Problem. Aber dann könnte er ja wieder mit seinen Pferden vielleicht eben zu Unterhaltungszwecken was tun. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit und Transformation, wie wir sie in der Technologie erleben, die muss man früher oder später einfach auch auf sein Privatleben und seinen Job einfach überführen, um zu überlegen, wie krisensicher ist das, was ich heute noch tue? Weil auch das, was ich zum Beispiel beruflich mache, der Bereich Security Consulting und so weiter, der wird auch häppchenweise immer mehr in Richtung von Machine Learning und Algorithmen überführt, weil auch ich bin nicht in der Lage, terabyteweise Protokolle von meinen Kunden zu sichten. Das schaffst du nicht. Und dann das Ganze noch in einen sinnvollen Kontext zu bringen. Ich persönlich bin aber dann eher jemand, der sagt, hey, finde ich gut, dass es jetzt solche Sachen wie Security Copilot zum Beispiel gibt, weil der macht mir meinen Job halt einfach leichter. Am Ende des Tages musst du trotzdem natürlich den Kunden noch beraten in irgendeiner Form, aber ich spare mir meine Zeit, die ich halt mit Protokollen lesen vorher verbracht habe und kann die sinnvoller benutzen, um mehr Kunden einfach darauf aufmerksam zu machen, wo sie gerade vielleicht Sicherheitslücken und Mängel haben. Und insofern dieses permanent sich anpassen an neue Situationen, das ist halt was, das muss man halt auch dann entsprechend wollen und lernen, weil ansonsten ist man vielleicht doch, wie du sagst, irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, ja, und was soll ich jetzt tun? Ja, genau die Situation halt.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Und auch wenn wir uns angucken, zum Beispiel für ganz kurz nur, wie viel Henry Ford zum Beispiel, seine Fabrik, wie viel Personal sie gebraucht hat, um so einen Value zu bringen, wie sie halt gebracht haben, dann waren das Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Mitarbeiter. Und wenn wir uns angucken, Google, die einen sehr ähnlichen wirtschaftlichen Output haben, wie die Ford-Werke, wie viele Leute arbeiten da? 15.000 vielleicht? Also da sind dann keine 200.000 Leute, die keine Arbeit haben. Also wo wir einfach Arbeit wegreduziert haben aus der Gesellschaft.
Ja, richtig. Und am Ende ist es halt einfach auch ein Thema, wenn man mal Richtung Fachkräftemangel schaut. Natürlich adressiert gerade diese Entwicklung in der Technologie auch das Thema. Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt, wenn ich heute eine Stellenanzeige zum Beispiel bei JobRiver schalte, dass ich dann innerhalb von 5 Tagen hier 10 fähige Security Consultants kriege, die ich dann auch noch bezahlen kann. Sondern es ist ja tatsächlich so, dass du kriegst ja die Leute gar nicht. Also, wie hat man es früher gemacht? Hat man halt Nearshore-Outsourcing gemacht oder Offshore-Outsourcing in irgendeine Richtung, so wie es halt die großen Konzerne gemacht haben mit Indien und Co. Aber auch das ist ein Trend, der halt eher rückläufig ist, weil die Technologie es mir halt möglich macht, ohne jetzt Vertrauensstellungen mit irgendwelchen fremden Service-Centern in Asien aufzubauen, mit diesen Daten in meiner eigenen Umgebung einfach besser umzugehen, um halt trotzdem aber das Thema, ich habe kein Personal, mir dadurch halt einfach zu erleichtern. Und ich finde, es ist absolut legitim, wie diese Entwicklung halt einfach gerade da vonstatten geht. Auf der anderen Seite, auch vielleicht aber ein Thema, wo man mal ein bisschen kritischer hingucken sollte, merke ich bei mir auch selber. Wenn du dir die ganze Zeit nur noch Texte schreiben lässt und Lösungen bauen lässt, verlierst du vielleicht auch ein Stück weit irgendwann die Fähigkeit, selber das Ganze zu tun. Also du wirst eher zum Kontrolleur als zum Schaffenden. Und da muss man vielleicht auch an dem Punkt mal immer wieder mal sich selbst hinterfragen, ob man nicht gerade seinen eigenen Skilltree kaputt macht, weil man diese Technologie benutzt.
Würdest du an der Stelle das Argument walten lassen, wenn ich dich frage, ob du einen Telegrafen schicken kannst? Und du sagst dann nein. Und dann würde ich sagen, ja, weil die Technologie obsolet geworden ist. Das ist nicht richtig. Eine Sache, auf die ich mich jetzt festgelegt habe, wo ich eine feste Meinung habe. Nur ich finde, das ist ein Argument, was Hand und Fuß hat,
wenn
das jemand in der Diskussion bringt.
Durchaus, ja, absolut. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Das würde ich heute auch mit einem Nein beantworten müssen, weil ich wahrscheinlich nur im Deutschen Museum jemals einen Telegrafen gesehen habe, aber sonst noch nirgends.
Fair enough.
Absolut.
Und das klassische Beispiel mit Kartenlesen zum Beispiel, dass viele Leute keine Karten mehr lesen können. Aber jetzt zum Beispiel, ich war vorgestern in der Eifel wandern und es ist ja nicht nur, dass ich durch das Handy eine Karte habe, der sagt mir auch, wo ich bin die ganze Zeit und wo ich hingucke. Also das ist ja crazy Fortschritt. Ja. Und ich hoffe, der Mensch benutzt sein Gehirn dann so, dass er das Freigewordene, die graue Masse dann dafür einsetzt, um was anderes zu lernen. Das ist meine Hoffnung.
Ja, da muss aber unser Schulsystem auch mitziehen, weil auch das, was du gerade beschreibst mit Karten auf dem Handy, wird je nachdem, an welcher Schule und welcher Lehrer und wie lang der schon im Job ist, dir definitiv wahrscheinlich keine Liebe einbringen, weil wenn im Geografieunterricht das Thema ist, du sollst jetzt eine Landkarte lesen und die Frage, ja, was machst du denn, wenn du in einer fremden Stadt bist, dann möchte natürlich der kurz vor der Pension stehende Lehrer hören, dann gehst du zum nächsten Kiosk und kaufst dir dort einen Falk-Stadtplan. Wenn der Schüler sagt, ich nehme mein Handy raus und dann läuft das, das ist halt nicht im Lehrplan.
Ja.
Da muss halt natürlich unser Schulsystem auch irgendwann mal mitziehen, dass halt diese neuen Technologien halt einfach auch bitte Bestandteil im Lehrplan sein müssen.
Wie siehst du das Argument, wenn der Lehrer dann bringen würde, wenn er sagt, aber auch ein General muss wissen, wie eine Pistole funktioniert?
Ja, ist schon richtig. Natürlich, wenn dein Handy jetzt nicht da ist, hast du spätestens dann natürlich ein Problem. Es ist gut, wenn man beide Welten leben lässt. Bloß in unserem Schulsystem lebt halt meistens nur die eine Variante.
Ja, du hast recht.
Und das ist die, die schon seit 100 Jahren gelehrt wurde. Also da sind wir leider gerade bei unserem Nachwuchs noch an dem Punkt, wo einfach die Digitalisierung meiner Meinung nach ins Stocken gerät. Mhm. Das meiste, was gerade unsere Kinder und Jugendlichen kennen, haben sie sich entweder selber beigebracht oder haben es von irgendwo auf einem YouTube oder TikTok gesehen, wie das funktioniert.
Ja.
Und das ist das Problem. Also die Ausbildung des Nachwuchses sollte nicht das Internet ausschließlich übernehmen.
Ja, also bin ich auch bei dir. Aber auch da, KI wird eventuell da die Antwort bringen, weil wenn jeder einen persönlichen Tutor hätte und du bist in Mathematik langsamer als in Biologie, aber dein persönlicher Tutor, dein Aristoteles, der weiß das, der kennt dich und der kann drauf eingehen. Klar. Und auch da hoffe ich, dass Technologie den Weg pflastert in eine utopischere Welt.
Ja, die Utopie habe ich, ich weiß nicht was, Griechenland oder Italien, ich habe das die Tage irgendwo gelesen auf LinkedIn, dass dann die gesagt haben, naja, die KI macht das eh alles und Mathe können die Schüler sowieso nicht mehr, dann lassen wir Mathe jetzt einfach weg.
Oh ja.
Wo ich mir auch gedacht habe, gut, kann man mal versuchen.
Ja.
Ich hoffe, die werden keine Banker, die Schüler, die da aus der Schule kommen. Ja, wunderbar. Gut, Viktor, hättest du denn für unsere Zuhörerschaft vielleicht abschließend noch irgendeine Nachricht oder eine Botschaft, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, zum einen natürlich, wenn ihr IT-Systeme braucht, kontaktiert Bit7. Wenn ihr ein Haus verkaufen wollt, geht zu Hausfisch. Und wenn ihr ITler sucht, kommt zu JobRiver. Aber auf einer anderen Perspektive, eine Sache, die ich gerne der Welt mitgeben wollen würde, ist, die Welt ist besser, als man es annehmen könnte, wenn man einfach die Medien verfolgt. Wenn wir uns knallhart einfach die Zahlen angucken auf dem Globus, ist die Welt so gut, wie sie noch nie war und der Trend ist nach oben. Es hungern weniger Leute als je zuvor. Darüber haben wir schon geredet. Die Kriminalitätsstatistik, auch wenn wir sagen, wir haben in diesem oder im letzten Jahr einen Spike gehabt, wenn wir die Statistik rauszoomen, geht der Graph nach unten. Kindersterblichkeit geht nach unten. Der Zugang zu sauberem Wasser, der Zugang zu Bildung geht nach oben. Die Sterblichkeit durch Malaria, durch andere Krankheiten, durch Parasiten geht nach unten. Die Welt ist nicht so schlimm, wie man glauben könnte, wenn man eine halbe Stunde auf TikTok ist.
Vielen lieben Dank dafür. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist was, was ich selber mir auch immer wieder mal sagen muss. Wenn man nur die Medien verfolgt, könnte man wirklich ziemlich schnell einen Vogel kriegen. Aber du hast recht, ja, es ist nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Meiner Meinung nach sind die Medien selbst das Problem in den meisten Fällen.
I guess,
denn wenn du bei deinem Pferdebeispiel mal bleibst von vorhin, wenn du jetzt mal sagst, du bist ein Kartoffelbauer irgendwo in der Eifel, dann hast du auch nur deinen Informationsfluss damals gehabt im Mittelalter von einem fahrenden Volk, was einfach durch dein Dorf gerade gezogen ist. Die haben dir dann vielleicht erzählt, was gerade in Köln oder sonst wo passiert. Aber du hättest es nicht mitbekommen, weil dein Problem ist, dass du halt genügend Essen hast, dass du halt deinen Wirtschaftsbetrieb am Leben hältst. Der Rest kann dir am Ende des Tages auch völlig egal sein. Ja, und das Problem ist, du wirst heute so überfrachtet mit Medien und da entsteht so viel Meinungsmache und auch durch die KI halt so viele Fake News, dass du halt einfach gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass man tatsächlich auch mal sich mit Statistik beschäftigt. Dieses Thema mit den Spikes, das ist auch etwas, was man halt eigentlich ja in der Schule lernt. Ja, also die Statistik, der Graph zeigt nach oben oder unten, je nachdem, wie weit du rein oder rauszoomst. Du musst es halt auch aus einer richtigen Perspektive betrachten. Ein Blick auf einen Monat macht keinen Sinn, wenn die Statistik seit 100 Jahren geführt wird. Also fahr halt mal ganz raus und guck mal, wo geht denn die Trendlinie im großen Ganzen hin? Es wird immer Ausreißer geben. Das ist wie beim Goldkurs oder bei anderen Investitionsgütern. Schau dir den Trend halt mit einem entsprechenden Vogelperspektive an, um zu erkennen, ob es funktioniert oder nicht. Und guck nicht nur auf dein Portfolio, was das die letzte Woche getrieben hat.
Ja, das ist das. Da sind wir wieder bei Thema Schule und was beigebracht werden sollte.
Genau. Sollte, genau. Ja, prima. Vielen Dank dafür. Und ja, ich danke dir auch für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Fand ich ein wirklich sehr spannendes Interview. Ich fand es auch wirklich sehr interessant, mal diesen Einblick zu bekommen, den du uns gegeben hast. Und ja, wenn euch das auch gefallen hat, dann könnt ihr euch natürlich gerne mit Viktor vernetzen. Ihr findet die Kontaktinformationen und auch die Links zu Bit7, HowSearch, JobRiver und Silicon Stories unten in den Shownotes. Und dort findet ihr ebenfalls die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht dazulassen. Denn genau diese Möglichkeit hat der Viktor nämlich verwendet. Und deswegen haben wir dieses Interview heute.
Yes.
Der hat nämlich über SpeakPipe mir eine Nachricht dagelassen. Und deswegen reden wir heute. Deswegen, ihr merkt schon, da passiert auch was, wenn man sich bei mir meldet. Also nutzt die Gelegenheit, wenn ihr mal in den Podcast kommen möchtet, entweder als Interviewgast wie der Viktor oder vielleicht einfach mit einem kurzen Ausschnitt von eurer Nachricht, dann gehe ich da natürlich gerne drauf ein. Ansonsten folgt uns, wo man uns folgen kann. Die Sirene ist bei uns, nicht bei euch gerade im Auto, die ihr gerade hört. Das ist im Podcast, keine Sorge. Es ist nicht die Internetpolizei. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Abonniert uns gerne. Empfehlt uns euren Freunden und der Familie. Das hilft uns für die Sichtbarkeit von diesem Podcast ganz. Und wie heißt das? Ganz enorm. So muss ich das nennen. Das hilft uns ganz enorm. Ich rede schon zu lange. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es hier heißt Blue Screen, der Tech-Podcast. Viktor, dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
Vielen Dank, war mir eine Ehre.
Ciao.
Ciao.